Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Der Titel der heutigen Folge lautet Aktien-Sondersituationen. Wie lässt man sich richtig abfinden? Und mein Gesprächspartner ist Nicolas Schmidlin, Vorstand und Gründer Profitlich Schmidlin AG und Fondsmanager mit seinem Kollegen Marc Profitlich zusammen vom Profitlich Schmidlin Fonds UI. Er ist mir jetzt von wo zugeschaltet? Hallo Nicolas.
Ja, hallo Jan, ich bin aus München zugeschaltet.
Aus München, aus dem Homeoffice, richtig? Oder aus dem Büro?
Aus dem Homeoffice, wie die meisten aktuell.
Wie die meisten aktuell. Ja, du hast uns das Thema Aktien-Sondersituationen mit in die Sendung geschlürt, hätte ich jetzt fast gesagt, gebracht. In diesen Tagen, wenn es um Aktien-Sondersituationen geht, meinen wahrscheinlich alle, wir wollten jetzt über GameStop und Reddit sprechen. Das ist jetzt gar nicht so konkret der Fall, aber wo wir diese Vorkommnisse dann schon mal haben und dich hier am Hörer haben, wie siehst du diese Geschichte, was zeigt sie dir und wie kommentierst du sie?
Ja, das wäre auf jeden Fall unterhaltsamer, falls wir uns heute über GameStop und Reddit unterhalten würden. Allerdings wären wir damit sehr, sehr weit weg vom echten Thema Aktien-Sondersituationen. Für uns als passiven Betrachter, da wir mit den Aktien nun wirklich sehr wenig zu tun haben, hatten wir schon einiges zu schmunzeln in den letzten zwei Wochen, was da an den Märkten so passiert ist. Und zumindest aus der rechtlichen Sicht ist es natürlich auch interessant, was da gerade möglich ist und welche Nachwirkungen das haben wird. Aber was es für uns eben zeigt, ist auch, dass eben auch das Short-Selling nicht so einfach ist und dass es dort auch die wirklich großen Player dann auch mal fies erwischen kann, wenn man dann hier so völlig neuen Trends ausgesetzt ist.
Was ich an der Sache so interessant finde, ist dieses ganze Phänomen der, nennen wir es doch mal so, Absprachen in sozialen Netzwerken. Ich glaube, das Thema, das wird uns in der näheren Zukunft und auch die Aufsicht noch mehr beschäftigen. Das ist ja speziell mit Blick auf marktenge Nebenwerte oder so durchaus auch mal völlig losgelöst von Shorten. Eine Frage, wie das aussieht. Aber du hast recht darauf hingewiesen, Short Squeeze und Squeeze Out, das ist nicht dasselbe. Deshalb vielleicht mal zu unserem Thema rüber, Aktien-Sondersituationen. Darunter gibt es ja aus eurer Sicht und auch mit Blick auf die Gesetzgebung hier bei uns ganz klare Vorstellungen, was das ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du am Anfang uns dann mal das nahe bringst, was ihr unter einer Sondersituation einer Aktie versteht. Nicht unbedingt den Umstand, dass der Kurs mal außergewöhnlich stark nach oben oder unten reagiert, sondern es hat ja was mit einer rechtlichen Situation zu tun. Also spiel uns mal den Ball vor, damit wir ihn Volley nehmen können in diesem Podcast.
Ja, prima. Ja, in der Tat, bei Aktien-Sondersituationen, insbesondere in Deutschland, ist es sogar meistens so, dass die Volatilität, die mit diesen Titeln einhergeht, eher reduziert ist als erhöht, wie man das aktuell bei GameStop und Co. sieht. Deutschland hat eine gewisse Sonderrolle in der Welt, was das Abfindungsrecht angeht. Das heißt, wenn ein Großaktionär ein Unternehmen übernimmt, dann gibt es relativ klare Vorschriften, ab welchen Schwellen der Großaktionär gewisse Änderungen umsetzen kann, um dann wirklich auf ein Unternehmen voll durchgreifen zu können. Da gibt es drei wirklich wichtige Schwellen. Das erste ist die 30%-Schwelle. Da subsumiert der Gesetzgeber, dass ein Großaktionär dann die Mehrheit auf der Hauptversammlung hat, da in der Regel ja nicht 100% der Stimmen auf einer Hauptversammlung vertreten sind. Und deshalb wird in der Regel ab dieser Schwelle, ab dem Überschreiten dieser Schwelle, ein Übernahmeangebot fällig. Wenn der Großaktionär dann wirklich auf das Unternehmen allerdings durchgreifen will, das heißt zum Beispiel dem Vorstand eine Weisung geben will oder die Gewinne abführen will, dann muss dazu ein typisch deutsches Instrument, der sogenannte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, abgeschlossen werden. Das geht ab 75%. Und dann ab 90 respektive 95% kann auch ein Squeeze-Out durchgeführt werden. Das heißt, ab diesen beiden Levels können dann die Minderheitsaktionäre zwangsabgefunden aus dem Unternehmen herausgedrängt werden. So, und wenn man sich jetzt diese beiden Schwellen, die 75 und die 90%-Schwelle, nochmal genauer anschaut, dann hat das eine ganz interessante Wirkung, weil beides, also der Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags wie auch der Abschluss eines Squeeze-Outs, greift eben fundamental in die Eigentumsrechte des Aktionärs ein. Und deshalb gibt es ja eine Regelung, wie man dafür entschädigt wird. In beiden Fällen ist es so, wir nehmen vielleicht mal den Beherrschungsvertrag als ersten. Beim Beherrschungsvertrag ist es so, der Großaktionär liegt also über den 75%, sagt jetzt, okay, ich will jetzt diesen Vertrag abschließen. Die notwendige Mehrheit auf der Hauptversammlung hat er ja sowieso schon. Und hier ist es dann so, dass der Großaktionär dann plötzlich vollen Zugriff auf die Cashflows hat und dass er direkte Weisungen an den Vorstand geben kann. Das ist also insbesondere dann wichtig, wenn es sich um eine strategische Übernahme handelt und die Unternehmen enger zusammenarbeiten wollen, ohne darauf achten zu müssen, dass man die Minderheitsaktionäre immer fair behandelt. Als Ausgleich dafür werden zwei Dinge gemacht. Zum einen wird eine Unternehmensbewertung nach dem IDWS-1-Standard durchgeführt. Und bei dieser Unternehmensbewertung kommt dann ein bestimmter fairer Wert je Aktie heraus. Zu diesem Wert kann man dann über die nächsten Jahre zu jeder Zeit seine Aktie an den Großaktionär zurückgeben, sofern noch ein Spruchverfahren läuft. Was das bedeutet, erkläre ich gleich. Gleichzeitig ist es so, der Großaktionär hat, wie vorhin schon angesprochen, vollen Zugriff auf die Gewinne der Unternehmen. Und deshalb werden die Minderheitsaktionäre abgefunden, indem diese einen sogenannten angemessenen Ausgleich oder was man auch öfters im Volksmund als Garantiedividende bezeichnet, erhält. Das heißt, um das groß zu machen, bei einem Beherrschungsvertrag ist die Aktie weiterhin gelistet. Die Aktie kann aber eigentlich nicht mehr unter ein gewisses Niveau fallen, wo eben diese Unternehmensbewertung durchgeführt wurde, weil dort kann man dann theoretisch sonst einfach die Aktie an den Großaktionär zurückgeben. Und gleichzeitig bekommt man eine jährliche Garantiedividende. Das heißt, die Aktie wird eher zu einer Art Anleihe mit einem fixen Boden. Diese Unternehmensbewertung erfolgt allerdings in der Regel im Auftrag des Großaktionärs, muss also nicht immer neutral und fair sein. Und deswegen kann man dann diese in einem Spruchverfahren vom deutschen Gericht überprüfen lassen. Diese Spruchverfahren dauern in der Regel zwischen 3 und 5 Jahren an. Es gibt auch seltene Fälle, die deutlich länger laufen. Und solange dieses Spruchverfahren läuft, ist man eben berechtigt, seine Aktien an den Großaktionär zurückzugeben und in der Regel auch dann, wenn der Vertrag später einmal aufgelöst werden sollte. Ähnlich sieht es aus beim Squeeze-Out. Beim Squeeze-Out verliert man allerdings komplett seine Aktien. Die werden dann ausgebucht, auch wiederum gegen eine Barabfindung, die im Rahmen von einer Unternehmensbewertung durchgeführt wurde. Und auch hier kann man dann im Nachhinein diese Unternehmensbewertung gerichtlich überprüfen lassen. Und genau darin bestehen eben die Chancen, dass man sagt, na gut, man hat hier also Sondersituationen, die sind nach unten abgesichert, entweder da man eben zum fixen Betrag ausgebucht wird oder da man die Aktien zu einem fixen Betrag an den Großaktionär zurückgeben kann. Und gleichzeitig hat man die Upside dadurch, dass der Großaktionär oder dass in dem Spruchverfahren die Barabfindung nach oben angepasst wird. Und das ist dann eben genau unser Job, dass wir in die Spruchverfahren hineingehen und dann dort versuchen darzulegen, warum die Unternehmensbewertung fehlerhaft ist und an welchen Parametern gedreht werden soll.
Du hast jetzt sehr explizit gesagt, das ist in Deutschland so geregelt. Wie sehen denn solche Fallregelungen in anderen Ländern aus, sagen wir mal in der großen Börsennation Amerika? Was ist denn da, wenn jemand über 90% eines Unternehmens besitzt und es gibt noch 10% im Free Float?
Ja, also in den USA oder grundsätzlich in den angelsächsischen Ländern sind die Regelungen aus Minderheitsaktionärssicht deutlich laxer und aus Großaktionärssicht deutlich freundlicher. Dort ist es so, dass de facto ein Großaktionär auch ohne Unternehmensvertrag durchregieren kann. Und es ist dort auch so, dass in der Regel eine 75% Beteiligung ausreicht, um alle anderen Aktionäre aus dem Unternehmen herauszudrängen. Je nachdem, wenn man sich auf die USA bezieht, in welchem Staat dann das passiert, kann man das teilweise in so einem ähnlichen Fall wie im deutschen Spruchverfahren noch überprüfen lassen. Das ist allerdings die Seltenheit. In der Regel ist es so, dass wenn ein Übernahmeangebot vorliegt und der Großaktionär dadurch über die 75 kommt, man später im Squeeze-Out nicht wirklich mehr herausholen kann oder es, wie zum Beispiel in Großbritannien, gar kein Instrument gibt, wo das später überprüft werden kann. Das einzige Land, das wirklich ein einigermaßen vergleichbares System hat, ist Österreich. Dort haben wir aber eine relativ überschaubare Anzahl an börsengelisteten Unternehmen. Das heißt, das ist wirklich eine deutsche Besonderheit. Und was hier vielleicht auch noch wichtig ist, bei diesen Spruchverfahren unterscheidet sich die Erfolgsaussicht sehr stark von Landgericht zu Landgericht. Das heißt, nur die Kenntnis des Spruchverfahrengesetzes, was ein relativ kurzes Gesetz ist, hilft nur bedingt, sondern man muss eigentlich ganz genau verfolgen, was in den einzelnen Spruchverfahren dann jeweils vor dem jeweiligen Landgericht in der Vergangenheit passiert ist, wie welcher Richter welche Bewertung in der Regel angreift. Und das macht die Geschichte dann auch so interessant.
Das klingt ja für den Mehrheitsaktionär nach einer relativ teuren Abfindung. Erstens, muss er die Letzten rausdrängen oder kann er auch einfach sagen, die 3%, die lasse ich im Free-Float, wenn er damit aus Gründen seines eigenen Egos oder der Strategie leben kann. Muss er die abfinden? Nein, muss er nicht, oder?
Nein, genau. Theoretisch muss er es nicht machen. In der Regel tritt es allerdings nach einigen Jahren schon ein, dass nach einem Beherrschungsvertrag, in der Regel steht dann der Großaktionär so ungefähr bei 75%, dann irgendwann auch ein Squeeze-out folgt. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist es so, wie vorhin schon beschrieben, solange ein Beherrschungsvertrag besteht, sind die Minderheitsaktionäre also berechtigt, eine Garantiedividende zu erhalten. Und solange das Spruchverfahren auch noch läuft, können sie auch noch jederzeit ihre Aktien zurückgeben. Das heißt, da besteht im Grunde eine implizite Verbindlichkeit des Großaktionärs. Und zum anderen ist es so, der Großaktionär muss natürlich weiterhin Hauptversammlungen abhalten. Und jeder, der schon mal eine deutsche Hauptversammlung von einer Aktiengesellschaft besucht hat, weiß, da gibt es immer sehr viele formelle Angriffspunkte etc., die selbst für einen Großaktionär und auch wenn der 90% der Stimmen hat, das Leben dann teilweise unnötig schwer machen können. Und deswegen werden der ganz überwiegende Teil der Übernahmefälle enden am Ende des Tages, am langen Ende zumindest, im Squeeze-out.
Ich mal über dein kaufmännisches Gespür. Ich nehme also an, man sieht jetzt möglichst zu, dass man von diesem letzten Free-Float, der dann irgendwann abgefunden werden muss, sich frühzeitig Pakete sichert. Ist das die Strategie, über die wir heute sprechen wollen?
Genau. Grundsätzlich, die eine Sache ist sozusagen die Timing-Frage. Diese Situationen werden in der Regel, wie man die Zeitachse nach rechts geht, sicherer, weil man dann zum Beispiel eben einen Beherrschungsvertrag vorliegen hat etc. Allerdings wäre die Situation auch in der Regel dann illiquider, weil logischerweise je höher peu à peu der Großaktionär aufstockt, desto weniger Aktien sind im Free Float vorhanden. Und zum anderen muss man sich aber auch auf die Unternehmen konzentrieren, die eine positive Entwicklung des Unternehmenswertes in der Zwischenzeit hatten. Das heißt, wo man dann nachher auch realistische Chancen hat, auf eine Erhöhung im dann folgenden Spruchverfahren des Unternehmenswertes zu kommen. Das sind also im Grunde die beiden Bestandteile, die man im Auge haben muss.
Damit ist die Chance klar. Es ist die Chance, die müssen mich teuer zwangsenteignen, um das mal so zu sagen. Und ich sollte da in einer möglichst komfortablen Situation sein, was die Aktienpakete angeht. Aber welche Risiken verbergen sich damit denn?
Ja, zum einen hat man im Grunde erstmal ein Counterparty-Risk. Ja? Also wenn ein Beherrschungsvertrag besteht, bei dem man also die jährliche Garantiedividende bezahlt, dann ist die natürlich nur in dem Umfang garantiert, als dass das die Gegenseite auch bezahlen kann. Das heißt, man ist hier erstmal eher in einer anleiheähnlichen Chance-Risikoposition, wenn man mal von der späteren Upside im Spruchverfahren absieht. Das andere können je nach Fall Liquiditätsrisiken sein, die man hier eingeht. Aber ansonsten ist man in der Regel eben nach unten abgesichert. Und es gab auch noch keine wirklich größeren Fälle, wo quasi ein Beherrschungsvertrag gebrochen wurde und man dann deswegen deutlich nach unten fiel. Das größere Risiko ist eigentlich eher darin, wenn man die Fälle antizipiert. Das heißt, wenn man investiert, bevor überhaupt ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen wurde oder bevor überhaupt es sich abzeichnet, dass es zu einem Squeeze-out kommt und der dann vielleicht doch nicht kommt. Ja, und das ist ja so ein typisches Beispiel. Man kauft sich in ein Übernahmeangebot rein und das Übernahmeangebot scheitert dann später, zum Beispiel, weil die Wettbewerbsbehörde das untersagt oder weil der Großaktionär nicht auf die vordefinierten Schwellwerte kommt. Das sind also eher die Risiken und das zeigt dann eben auch, dass diese Situationen umso attraktiver aus einer Chance-Risikosicht zumindest werden, je näher man sich diesem sogenannten Backend nähert, das heißt dem Endspiel aus Beherrschungsvertrag und Squeeze-out.
Wenn du jetzt von Aktien-Sondersituationen sprichst, wie sieht die Schnittmenge dann zu dem wahrscheinlich übergeordneten Begriff der Merger-Arbitrage aus? Ich sage mal, die ja eigentlich immer diesen Wunsch irgendwie ausdrückt, eine Differenz zwischen Kaufpreis und Aktienkurs zu haben, an der man partizipieren kann. Das ist ja eigentlich bei dir dann auch der Fall. Wo ist der Unterschied jetzt zu dieser Strategie Merger-Arbitrage?
Ja, im Grunde hat die Merger-Arbitrage, die wir eigentlich nicht verfolgen, aber die in der breiten Hedgefonds-Szene sehr weit verbreitet ist, die hat eigentlich ein unattraktives asymmetrisches Payout-Profil. Weil bei einer typischen Merger-Arbitrage sagt man, na gut, es gibt ein Übernahmeangebot, jemand bietet 150 Dollar, die Aktie notiert noch mit einem kleinen Abschlag bei 148. Ich kaufe mir das, ich hebel die Position nach oben und mache dann innerhalb einer kurzen Zeit eine ganz gute PA-Rendite. Das große Problem damit ist natürlich, das ist so das typische Picking up pennies in front of the steamroller, weil diese Situationen gehen sehr oft gut. Aber wenn dann einmal so ein Fall durchfällt, wie vorhin angesprochen, beispielsweise weil eine Wettbewerbsbehörde einen Deal untersagt, dann ist die Downside oft entsprechend hoch. Das heißt, eigentlich hat man hier so ein asymmetrisches Payoff-Profil. Man macht oft sehr kleine Gewinne, verliert aber ab und zu sehr große Beträge. Bei den deutschen Aktien-Sondersituationen, die wir uns angucken, die also aus einer Strukturmaßnahme kommen, sieht das Feld genau umgekehrt aus. Man macht oft ganz geringe Verluste, ganz geringe Gewinne, nimmt die Garantiedividenden mit ein und hat am Ende dann also die Chance im Spruchverfahren auf eine Erhöhung. Aber, und das ist ganz wichtig, es kann im Rahmen eines Spruchverfahrens nicht zu einer Verringerung der gebotenen Barabfindung kommen. Das heißt, das Risiko ist dann hier ausgeschlossen. Und das macht diesen Bereich aus unserer Sicht so attraktiv.
Wie viele solcher Opportunitäten hast du, sagen wir mal, im letzten Jahr beobachten können? Geht einmal um die Frage, wie viele Optionen habe ich eigentlich da was zu tun? Bei wie vielen Unternehmen ist das gerade der Fall? Und was sind so, ich sag mal, aus der jüngeren Vergangenheit beziehungsweise aus der Gegenwart die prominentesten Fälle, wo das zu beobachten ist und ihr, da sprechen wir dann nachher noch drüber, auch eure Finger mit drin habt?
Ja, die Aktivität an diesem Markt bei den deutschen Sondersituationen, der hängt eigentlich oder korreliert sehr stark mit der M&A-Aktivität. Das ist auch logisch, weil mit jedem Übernahmeangebot geht eben potenziell dann auch der Abschluss eines Beherrschungsvertrags und oder eines Squeeze-outs mit einher. Das heißt, wir sprechen hier in der Regel bei den größer kapitalisierten Werten, ich sage mal Werte über einer Milliarde, von 3 bis 4 Fällen pro Jahr. Und dann bei den Werten darunter wahrscheinlich 5 bis 10 solcher Situationen, die da pro Jahr auftauchen. Das heißt, manchmal hat man auch schon ein Unternehmen, das hat schon länger 90% Aktionär und der schließt dann eben plötzlich mal ein Squeeze-out ab. Oder man hat einfach neue Übernahmen. Das heißt, das ist ein überschaubarer Markt. Allzu viel M&A-Aktivität haben wir in Deutschland dazu nicht. Aber das macht es dann nachher umso interessanter, dann unter diesen Titeln dann auch die spannenden herauszusuchen. Denn nicht alle sind immer wirklich per se auch dann gute Investments. Weil, wie gesagt, am Ende des Tages muss man auch eine gewisse Verlässlichkeit haben, dass die eigene Unternehmensbewertung, die man dann vor Gericht durchsetzen will, höher ist als die von Großaktionär gebotene.
Deklinieren wir es mal an ein, zwei Titeln durch. Stichwort Stada als Beispiel.
Ja, Stada war sicherlich einer der größten Fälle des letzten Jahres und da sieht man vielleicht auch so ein bisschen, wie interessant diese Fälle werden können. Stada, eines der größten Generika-Unternehmens in Deutschland, war so vor rund 5 Jahren ein eher mittelprächtig geführtes Unternehmen. Es gab dann einen Activist, der sich dort eingebracht hat, und das führte dann zu einem Bieterwettstreit unter verschiedenen Private Equity Gesellschaften. Das wurde dann von Bain und Cinven gewonnen. Das war Anfang 2018. Die kamen dann mit Hilfe von einem anderen Minderheitsaktionär auf der Hauptversammlung Anfang 2018 über die 75% und haben dann einen Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt war im Grunde dann die Aktie nach unten erstmal limitiert, die Downside. Und gleichzeitig hat man die Garantiedividende erhalten. Und dann folgten mehrere Strukturmaßnahmen. Erstmal ein Delisting. Das bedeutet nicht, dass man die Aktie nicht mehr handeln kann, aber dass die Aktie nicht mehr im regulären Handel gehandelt wird. In der Regel geht dann der Handel an der Börse in Hamburg weiter. Das bringt aber oft viele traditionelle Investoren dazu, dass sie ihre Aktien andienen müssen. Und dann hat der Großaktionär über die Zeit noch weitere Pakete zusammengekauft. Wir haben keine dieser Angebote angenommen, sondern haben immer bis zum Schluss gewartet. Und so kam es dann, dass es dann Mitte 2020 der Großaktionär über 95% aufgestockt hatte und dann einen Squeeze-Out angekündigt hat. Warum macht das der Großaktionär, Private Equity Duo in diesem Fall? Relativ einfach, der Private Equity will irgendwann das Unternehmen weiterverkaufen und wenn er dann noch da 3% Minderheiten, die auch noch börsengelistet sind, mit drin hängen hat, dann ist das vermutlich für den Weiterverkauf, insbesondere wenn das an den Strategen gehen soll später, nicht unbedingt förderlich. Und in diesem Fall ist es so, dass man dann zu einem Kurs von 98,51 € ausgebucht wurde und jetzt geht das Spruchverfahren in diesem Fall vor dem Landgericht Frankfurt los. Und ich glaube, wir haben selber auch unseren Antrag schon eingereicht vor Gericht und wir haben sehr gute Argumente, wie man auf einen deutlich höheren Unternehmenswert kommen kann oder um das andersrum auszudrücken, an welchen Ecken der Großaktionär und sein Bewertungsgutachter vermutlich eher zu konservativ gerechnet haben. Und das Interessante aus einer Investmentvorsicht ist natürlich, im Sommer 2020 wurden die Aktien komplett ausgebucht. Das heißt, der Kapitaleinsatz, den hat man schon komplett zurück. Gleichzeitig hat man aber eben noch die Upside dadurch, dass diese Abfindung später angehoben werden kann. Das heißt, was man hier am Ende des Tages sich vereinnahmt, sind Call-Optionen auf dieses Spruchverfahren.
Wenn du jetzt in das Jahr 2021 reinguckst, was sind die nächsten interessanten Fälle, an denen ihr dran seid?
Ja, wir hatten erst die Sorge, wie die Covid-Krise im Frühjahr und im Sommer 2020 um sich griff, dass erstmal die M&A-Aktivität komplett eingestellt sein soll und damit vermutlich dann auch die Opportunitäten, die es so am Abfindungsmarkt gibt. Das hat sich allerdings sehr schnell, wie wir alle wissen, umgekehrt. Und wir haben auch zwei große Treiber im Moment. Das eine ist extrem niedrige Basiszinsen, die also die Finanzierung einfach machen und die aber auch rein mechanisch zu hohen Abfindungskursen führen. Und das andere ist einfach eine sehr hohe M&A-Aktivität. Und das liegt zum einen natürlich daran, wie gesagt, die Zinsen sind tief, aber zum anderen liegt es auch daran, dass viele Private Equity Fonds im letzten Jahr wenig Investments umsetzen können und damit auf noch mehr Dry Powder sitzen, als es davor schon hatten. Das vorangeschickt, was sehen wir aktuell? Beispielsweise haben wir einen ganz aktuellen Fall bei Kabel Deutschland, einem der größten Kabelnetzbetreiber in Deutschland. Das Unternehmen wurde 2014 von Vodafone übernommen. Vodafone hielt dann seitdem 75% der Stücke, hat auch einen Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Das heißt, auch bei dieser Aktie liegt, werden Garantiedividenden bezahlt. Hier gab es einen langen Rechtsstreit zwischen Vodafone und zwischen Elliott, dem Hedgefonds, der zweitgrößte Aktionär war. Und der wurde jetzt beigelegt. Und es gab ein Übernahmeangebot von Vodafone. Und das lief jetzt gerade erst vor wenigen Tagen aus. Und das hat dazu geführt, dass Vodafone jetzt die 90%-Schwelle überschritten hat. Und somit ist jetzt hier auch ein Squeeze-Out möglich. Das ist aktuell unsere größte Position im Bereich der Aktien-Sondersituation. Und hier könnte durchaus was anstehen. Und dann haben wir aber auch andere Fälle, wie zum Beispiel Rocket Internet, wo noch keine Strukturmaßnahme abgeschlossen wurde, aber wo letztes Jahr ein Delisting vollzogen wurde und der Großaktionär dadurch seine Stimmrechte massiv nach oben gefahren hat. Und auch hier könnte es nochmal Chancen geben, wenn es dann ins Richtungsendspiel geht und also der Großaktionär dann hin an diese vorhin angesprochenen Schwellen hingeht. Also die Liste geht weiter. Man hat bei Osram beispielsweise einen Beherrschungsvertrag, der erst jüngst abgeschlossen wurde. Und dann hat man natürlich noch die laufenden Verfahren der letzten Jahre, zum Beispiel bei Linde, Energy und Stada, wo wir schon in den Spruchverfahren drin sind. Das heißt, im Moment ist die Pipeline sehr gut gefüllt und es macht uns auch vor allem in diesem Segment sehr optimistisch für das Jahr 2021.
Ist es bei euch eine Teilstrategie? Ich nehme das an. Es gibt andere Fonds, die sich das Thema Squeeze-Out oben direkt draufschreiben und sagen, wir sind hier Spezialsituationen-Fonds. Gibt das die Kraft her für einen größeren Fonds, der sich nur auf dieses Thema spezialisiert? Oder was spricht dafür, ist eher als ein, es gibt diese interessanten Fälle, wir nehmen sie mit, wo sie interessant sind, aber darauf alleine können wir unsere Fondsstrategie nicht stützen?
Ja, ich bin immer etwas skeptisch, wenn ein Fonds nur eine einzige Strategie hat. weil bestimmte Marktsegmente, und da zählen dann eben auch zum Beispiel diese Unternehmen beispielsweise mit Beherrschungsvertrag dazu, immer mal wieder zu teuer und auch immer mal wieder zu billig sein können. Und die Frage ist natürlich, was macht man mit einem Strategiefonds, wenn dann dieses Marktsegment einmal zu teuer ist? Das war hier auch vor nicht zu langer Zeit auch mal der Fall. Das war so 2016, 2017. Da hatten viele angelsächsische Fonds dieses Segment für sich entdeckt und dann auch die Preise sehr stark nach oben getrieben. Und was dann zu nicht mehr so wirklich interessanten Chance-Risiken-Verhältnissen geführt hat. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt aus unserer Sicht ist, wir führen einen flexiblen Mischfonds, um eben dann genau die Segmente auswählen zu können und die Sondersituationen eher, wo sie gerade attraktiv anfallen. Beispielsweise neben dem Bereich der Aktien-Sondersituationen sind wir recht viel tätig im Bereich der Anleihen-Sondersituationen. Da geht es hauptsächlich um prospektrechtlich getriebene Sondersituationen, die sich aber jetzt nicht zu sehr unterscheiden in der grundsätzlichen Analyse von den Aktien. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man eben verschiedene Buckets hat, sodass man nicht immer zwangsweise ein Marktsegment abbilden muss, weil eben nicht jedes Marktsegment zu jedem Zeitpunkt attraktiv ist.
Du hast eben so lapidar gesagt, dass die Übernahmeaktivitäten stärker werden, dass sie zunehmen, dass du auch für 2021 damit rechnest, dass hier eine erhöhte Aktivität sein wird. Jetzt gibt es ja immer welche, die sagen, das sei eigentlich ein Indikator für die Reife eines Marktzyklus. Nach dem Motto, wenn den Unternehmen nichts mehr Besseres einfällt, als andere komplett zu übernehmen, dann mit ihrem Geld, dann sind wir schon ziemlich spät im Zyklus und das sei dann ein Vorbote, dass das irgendwann heiß läuft. Siehst du diese Gefahr schon mit Blick auf 2021?
Wir versuchen uns in der Regel so gut wie möglich aus den Makro-Vorhersagen herauszuhalten, weil man natürlich exakt das gleiche Argument im Jahr 2015, 16, 17 und 18, 19 auch hätte machen können. Das werden wir wahrscheinlich erst nächstes Jahr zu dieser Zeit wissen. Das vorangeschickt, ganz klar, die Zinsen sind rekordniedrig. Auf der anderen Seite werden vermutlich auch rekordniedrig bleiben, wenn man sich die Ausdehnung der Staatsbudgets durch die Corona-Krise bedingt ansieht. Und das ist nachher ein Treiber. Ein anderer Treiber, den ich genannt hatte, es ist relativ viel Private Equity Geld im Markt. Letztes Jahr war es sehr schwer, Deals durchzuführen. Nicht wegen der Bewertung, aber weil die physische Due Diligence natürlich einfach teilweise gar nicht möglich war. Und ich glaube, allein schon deshalb wird man einen gewissen Backlog haben, den man dieses Jahr in der M&A-Aktivität sehen wird. Und wenn man sich anschaut, auf welche Größen sich vor allem die wirklich großen Private Equity Fonds von KKR, EQT und so weiter aufgeschwollen haben, irgendwohin muss dieses Geld. Und wir versuchen natürlich dann dort auch für uns die Sondersituation ausfindig zu machen.
Da sind wir schon am Ende des Podcasts. Es ist klar geworden, wie lässt man sich richtig abfinden, war hier nicht als Scheidungsberatung gedacht, wenn überhaupt dann mal anders, nämlich als Aktien-Sondersituationen-Beratung. Aber es ist deutlich geworden, das ist eine interessante Teilstrategie. Ihr verfolgt sie bei euch im Fonds, aber sie ist eben auch nur eine Teilstrategie. Zum Ende eines Podcasts frage ich meine Gesprächspartner immer, ob sie eine Literaturempfehlung für uns haben. Ich habe gehört, du hast dein eigenes Buch Unternehmensbewertung und Kennzahlenanalyse aufgefresht und eine neue Auflage rausgebracht. Und die sei an dieser Stelle denjenigen, die es genau wissen wollen und die auch viel Spaß an solchen Kennzahlenanalysen haben. Ich sage das mit einem gewissen Unterton. Ein interessantes Werk, das empfehle ich an dieser Stelle. Aber vielleicht verrätst du uns, was derzeit auf deinem Nachttisch liegt und wo du sagst, na, rund um das Thema Börse könnte das auch mal interessant sein.
Ja, ich lese gerade ein Buch wieder, was ich zum ersten Mal vor ungefähr 3 Jahren gelesen habe. Und zwar von Nassim Taleb, das Buch Anti-Fragile oder auf Deutsch Antifragilität. Ich glaube, das ist ein ganz ein super spannendes und super zeitliches Konzept aktuell, wo es also darum geht, was ist das Gegenteil von einem fragilen Unternehmen, Lebensstil? Ist egal, das Konzept lässt sich auf sehr viele Bereiche anwenden. Und natürlich hat man insbesondere in der Krise gesehen, wie vor allem antifragile Unternehmen, das heißt Unternehmen, die nicht nur Krisen und Erschütterungen gut durchstehen, sondern die wirklich davon profitieren, wie die am Ende des Tages, wenn man auf der anderen Seite dieses Tunnels herauskommt, besser dastehen als davor. Und also das Buch ist aus persönlicher wie auch als aus Investmentsicht wärmstens empfohlen.
Also eine wirtschaftswissenschaftlich-philosophische Empfehlung zum Schluss.
So ist es.
Danke dir, Nikolas.
Vielen Dank, Björn.
Liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Nutzen Sie die Gelegenheit, wo immer Sie sie finden, wenn Sie es tun möchten, uns weiter zu empfehlen und uns zu bewerten. Die einschlägigen Portale sehen dafür Sterne und andere Dinge vor. Wäre nett, wenn Sie es machen. Ansonsten kann ich Ihnen nur sagen, bleiben Sie gesund. Das ist in diesen Tagen nicht immer selbstverständlich. Hören Sie bisweilen mal in unseren Schwester-Podcast Suscon rüber, wo es um nachhaltige Investments geht. Und dann sage ich einfach hier aus dem ABC-Tower, wie steht's am Ende eines solchen Podcasts? Tschüss.